Ja, also eine kurze Bemerkung zu meiner Ausbildung. Ich bin Diplom-Soziologe von der Ausbildung. Ich habe auch im Frankfurter Institut für Sozialforschung von Horkheimer und Adorno gegründet, 6 Jahre als Wissenschaftler gearbeitet, aber in meiner Stasi-Akte, die ich jetzt mal angefordert habe, die 50 Seiten stark ist, bin ich ganz stolz drauf, habe ich zwei EMs waren auf mich angesetzt und der eine zitiert mich aus dem Jahr 1976 oder 77, sagt, ich hätte einen super Job am Institut für Sozialforschung aufgegeben, um Berufsrevolutionär zu werden. Das zitiert, das habe ich immer mal so scherzeshalber gesagt, wenn Leute gefragt haben, hey, warum hast du denn da gekündigt? Das war doch ein super Job. Ich hatte damals den Eindruck, dass ich mit der akademischen Karriere veröffentlichungspflichtig bin und Sachen untersuchen muss, die mich eigentlich gar nicht so interessieren. Und deshalb bin ich dann also in andere Bereiche gegangen. Ich bin Sozialarbeiter gewesen, habe mit Heimjugendlichen lange gearbeitet. Und später bin ich in der Kindererziehung 14 Jahre aktiv gewesen, also als Kinderbetreuer in Frankfurt. Ja, ich habe zu der Frage, also die Grundfrage, die uns ja immer umtreibt, ist, warum ist die Rechte in Ostdeutschland doppelt so stark wie in Westdeutschland? Auf die platte Größe kann man es ja bringen. Wenn man die Wahlergebnisse nimmt, aber auch das spezifische Gewicht in der Gesellschaft, glaube ich, ist es nicht so falsch, davon auszugehen. Und da könnte man sich es ganz einfach machen und sagen, na ja, und es gibt viele, die so argumentieren. Die Arbeitslosigkeit, ich habe hier eine Zahl, Arbeitslosenquoten in Westdeutschland, in Ostdeutschland, die war 2005 bei 18,7. Das war der Höhepunkt, fast 20% in Ostdeutschland und damals 9,9% in Westdeutschland. Sie liegt jetzt bei 6,9 im Osten, offiziell, wie gesagt, und bei 4,8 im Westen. Hat sich also etwas angenähert, aber immer noch eine Kluft. Oder man könnte auch die Armutszahlen nehmen. In den neuen Bundesländern waren im vergangenen Jahr 33,7% der jungen Menschen von Armut bedroht, während es im Westen 24,7% waren. Das Durchschnittseinkommen liegt im Osten im Augenblick bei 2.600 Euro, im Westen bei 3.340 Euro. 95% der dauerhaft Einkommensreichen in der Bundesrepublik leben im Westen, nur 5% davon im Osten. Hingegen leben knapp 39% der dauerhaft Armen in den neuen Bundesländern, obwohl dort nur ein Fünftel der Gesamtbevölkerung lebt. Also, es ist so in gewissermaßen schon richtig zu sagen, Ostdeutschland ist das Armenhaus der Republik. Und es ist ja nicht zwangsläufig so geworden, denke ich mir, das ist sehr wichtig. Und nichts ist zwangsläufig. Ich würde sagen, zwangsläufig ist auch nicht, dass mit Armut Rassismus stärker wird. In der Arbeiterbewegung früher war es sehr weit verbreitet, eine Verelendungstheorie, auch eine falsche Interpretation von Marx, die besagte, dass Krisen und Massenarbeitslosigkeit zum Sozialismus führen müssen. War falsch, wie wir wissen. 1933 haben wir ja alle irgendwie in Erinnerung. Aber das Umgedrehte, dass es nicht hätte anders kommen können 1933, das ist ja so ein bisschen tief in den Knochen der Linken, glaube ich, der Schock von 1933. Dass, wenn man davon ausgeht, dass Krisen, gesellschaftliche Krisen unbedingt oder fast unausweichlich nach rechts führen, das ist genau die gleiche falsche Version, wie wir sie früher in der alten Arbeiterbewegung hatten, die von diesem, sag ich mal, optimistischen Fatalismus ausging. So haben wir jetzt vielleicht einen pessimistischen Fatalismus. Das muss aber eben, ich denke mir, wichtig ist zu sehen, dass Erfahrungen nicht automatisch, soziale Erfahrungen nicht automatisch zu bestimmten Weltbildern führen. Das ist viel komplexer. Bewusstsein, das bewusste Sein oder Bewusstsein ist immer eine Frage der Interpretation der Erfahrungen und die Frage, wer unter welchen gesellschaftlichen Umfeldern diese Interpretationen stattfinden, die sind entscheidend, glaube ich, ob Erfahrungen der Verarmung beispielsweise oder der Verunsicherung, der sozialen Verunsicherung, ob die gesellschaftskritisches Potenzial fördern oder ob sie konterrevolutionäres Potenzial, nämlich Faschismus, fördern. Also das sind wichtige Voraussetzungen, mit denen ich eigentlich in die Analyse reingehe, ohne dass ich jetzt da allzu viel drüber sagen will. Wir haben die Revolution selber von 89, die Oktoberrevolution, nenne ich sie mal, von 1989 in der DDR, war die Folge von drei Faktoren. Das erste war eine schleichende Wirtschaftsstagnation im gesamten Ostblock, auch in der Sowjetunion, auch in den übrigen Ostblockländern, die dazu geführt hat, dass es politische Angriffe auf erreichte Lebensstandards gab, weniger in der DDR, aber zum Beispiel in Polen Anfang der 80er Jahre, als die Regierung damals Preiserhöhung durchgesetzt hat auf breiter Front, auf Basics, also auf Lebensmittel und wichtige Grundnahrungsmittel, da gab es eine riesige Streikwelle und Solidarność stand mit 10 Millionen Mitgliedern. Ich bin damals selbst in Warschau gewesen, habe Geld hingebracht, habe mit den Leuten gesprochen, mit den Streikleitungen gesprochen, mit den Streikführern auch gesprochen. Und wir haben das ähnliche Entwicklungen auch in der Sowjetunion unter Gorbatschow, die ja gleichzeitig mit der Liberalisierung der Wirtschaft auch versucht haben, Subventionsabbau zu machen. Die Diskussion gab es in der DDR-Führung ja auch Ende der 80er Jahre, ob man nicht aus der Schuldenkrise rauskommen müsste, indem man die Exporte erhöht und indem man eben die Sozialstandards nochmal senkt. Aber die Kraft war nicht dazu da. Also die Traute war einfach nicht dazu da, glaube ich. Und das war der eine Punkt, die schleichende Wirtschaftsstagnation. Der zweite Punkt war, ich habe schon genannt, die riesige Arbeiterbewegung in Polen, Solidarność, die war zwar niedergeschlagen, aber nicht verschwunden. In den Betrieben gab es überall Reste dieser Bewegung, auf betrieblicher Ebene, nicht überregional. Und 1988 gab es schon wieder eine Streikwelle, aber diesmal konnte der Militärdiktator Jaruzelski sich nicht hinstellen und damit drohen, wenn ihr jetzt nicht aufhört, dann kommen die Russen. Das hat nicht funktioniert, weil die genau wussten, die Leute, die werden nicht kommen diesmal. 1981 hat das funktioniert zur Disziplinierung, da konnte er einen Militärputsch machen und sämtliche Streiks verbieten. 1988 ging das nicht und das führt mich zu einem dritten Faktor, nämlich den Afghanistan-Krieg, der wird oft unterschätzt, denke ich mir, was das bedeutet hat. Es war nicht das schöne Gesicht von Gorbatschow oder sein liberaler Geist, der dazu geführt hat, dass er die Truppen nicht geschickt hat. Es war tatsächlich so, dass die Rote Armee oder die Sowjetarmee, wie man sie damals genannt hat, sich im Afghanistan-Krieg eine blutige 10-jährige Schlacht, ähnlich wie die Amerikaner im Vietnamkrieg, geliefert hatten, mit 15.000 toten Sowjetsoldaten, mit 50.000 Verletzten, mit 500.000, eine halbe Million russische Soldaten waren dort eingesetzt. Und das war total unpopulär, trotz aller Heldenverehrungen, die es gab. Es gab eine riesige Mütterbewegung 1988, 89, die wissen wollten, wo ihre Kinder geblieben waren. Und das heißt, die Sowjetarmee von 1988 hätte man nicht nach Ungarn, nach Ungarn, nach Tschechoslowakei oder in die DDR schicken können, um das nach dem bewährten Muster der 30 Jahre davor von 53, 56, 68 und indirekt auch in Polen 81. Dahinter standen ja Manöver, also hinter dem erfolgreichen Putsch von Jaruzelski standen ja Manöver der Roten Armee an der polnischen Grenze. Also es war keine leere Drohung, die wären gekommen, wenn der Streik weitergegangen wäre. Aber das war Ende der 80er Jahre nicht mehr in. Und deshalb denke ich mir, sind dann die Erhebungen anders ausgegangen als die in den 30, 40 Jahren zwischen 1953 und Anfang der 80er Jahre. Diese also, Grundlagen der Revolution finde ich wichtig im Kopf zu haben. Und die Frage, was denn diese Revolution ausgemacht hat. Ich habe 1991, glaube ich, war es im Krankenhaus in Frankfurt in der Unfallklinik eine Knöcheloperation gehabt. Und da lag neben mir ein Stahlarbeiter aus der ehemaligen DDR, muss man sagen. Der war um die 55 Jahre, hatte 40 Jahre oder 45 Jahre, ich glaube in Schmalkalden oder Gera, in irgendeinem Stahlwerk gearbeitet. Er hat mir auch gesagt, wo das war, ich habe es aber vergessen. Und er hat mir viel, also wir hatten eine Woche Zeit, miteinander zu diskutieren. Und ich habe ihn ausgepresst wie eine Zitrone. Also ich hatte die DDR sozusagen neben mir, den Arbeiter DDR neben mir liegen und hatte eine einmalige Chance zu wissen, was in denen eigentlich vorgeht. Und es war interessant, der war eigentlich ein Aktiver im Westen, wäre er ein aktiver Gewerkschafter gewesen. Er war 1968 auch in Moskau und auf irgendwelchen Lehrgängen. Der war auch mal im FDGB aktiv und Funktionär. Also er war sowas wie ein betrieblicher Funktionär, war nicht in der SED, aber er war eigentlich ein klassenbewusster Arbeiter, würde ich sagen. Ja. Und er erzählte über die Zeit von 1945 bis 1948, als die Arbeiter in dem Stahlwerk die Maschinen in Kisten und Werkzeuge in Kisten einpacken mussten, wie die alten, das hat er erzählt bekommen von Kolleginnen und Kollegen, die dann noch im Werk waren, als er anfing, die dann in die Kisten die Werkzeuge packen mussten, die dann in die Sowjetunion abtransportiert wurden und die hätten in jede Kiste reingeschissen, bevor sie also abgeschickt worden ist, ja, um zu zeigen, was sie davon hielten. Und der hat dann mir erzählt, dass er Kohl gewählt hat 1990, also als er die CDU gewählt hat. Und dass er war auch zu dem Zeitpunkt, das war 1991, ein wirklicher Kohl-Fan. Ja, also der hat uns die Wiedervereinigung gebracht und alle anderen, die SPD mit dem Lafontaine, der wollte es eigentlich gar nicht und die Linke, ja, die waren sowieso verantwortlich dafür, das alte SED-Regime, ja, also die gab es ja auch nicht in dem Sinn, die Linke als Partei. Die PDS hätte er sowieso nicht gewählt. Er war für die Wiedervereinigung, wie die Masse der Arbeiterklasse, sage ich mal, in der DDR, so habe ich das erfahren. Auch bei einem Urlaub, den ich 1990 mit meinen Kindern durch eine Fahrradtour durch die Mecklenburg auf Seenplatte gemacht haben, da haben wir gezeltet an einem See, war wunderschön, die Polizei hat sich nicht getraut, uns was zu sagen, war außer Kraft gesetzt. Und da kam am tagsüber die Dorfbevölkerung, morgens die Lehrerin, mittags der Pfarrer und abends der Traktorfahrer. Der Traktorfahrer war, hau weg den Scheiß, ich will die Wiedervereinigung. Der Lehrer und der Pfarrer waren dagegen. Die waren für eine reformierte DDR, für die Beibehaltung der Eigenstaatlichkeit. Das deckte sich mit dem, was ich mit dem Stahlarbeiter an Diskussionen dann ein Jahr später hatte. Und ich glaube, im Wesentlichen, das habe ich auch damals so gesehen, war das Umschlagen der Bewegung von wir sind das Volk in wir sind ein Volk. Es ist auch vom Westen und der Bild-Zeitung gefördert worden, das stimmt, das muss man schon sagen. Aber dass es so eingeschlagen hat, das ist nicht selbstverständlich. Wenn die Arbeiterklasse das Gefühl gehabt hätte, das sind unsere Produktionsmittel, wir verteidigen die, dann wären sie nicht massenweise, für die Wiedervereinigung bedingungslos, ja, muss man sagen, auf die Straße gegangen. Und ich denke mir, das ist das Problem. Das sagte auch der Stahlarbeiter. Er hat ein Gedicht geschrieben, das hat er mir dann auch später gegeben. Da ging es um einen Konflikt im Betrieb. Die Arbeiter hatten gefordert, dass Fensterscheiben in die großen zugigen Fenster, wo es im Winter im Stahlwerk dann schweinekalt war und die das Management hat sich neue Autos gekauft mit dem Fonds, den sie so hatten. Und die Arbeiter haben, er hat dann ein Gedicht geschrieben, das, wo er begründet hat, warum sie jetzt statt neuen Autos Fensterscheiben bräuchten. Und dann endet das Gedicht damit, ich unterschreibe nicht mit meinem Namen, sondern mit Pseudonym. Das sei zwar nicht ehrlich, aber für mich weniger gefährlich. Also das war, das hing am schwarzen Brett aus. Ich habe es auch noch zu Hause, das Gedicht. Es geht um betrieblichen Konflikt und es zeigt wirklich, wie wenig Mitbestimmungsrechte und die Arbeiter auf der betrieblichen Ebene hatten. Also dass sie nicht das Gefühl hatten, das ist ihrs und sie können sich dort einmischen und einbringen. Arbeitermacht gab es nirgendwo, glaube ich. Ja, es gab einen Staatsapparat, der behauptete, sozialistisch zu sein, der dann im Zuge der Wiedervereinigung sich und seine Interessen vertreten hat. Und ich glaube, eine große Schwäche der Linken in der DDR, damit meine ich die Bürgerrechtsbewegung, aber auch der Linken in Westdeutschland, der ich angehört habe, war die Dynamik dieser Vereinigungsbewegung nur unter dem nationalen Gesichtspunkt zu sehen. Das heißt, es sind Nationalisten, die Arbeiter sind Nationalisten. Dabei glaube ich, das, was diesen Stahlarbeiter umtrieb, war gleiche Löhne, 6 Wochen Urlaub statt 2 Wochen Urlaub, die doppelte Lohnhöhe etwa, also Löhne waren etwa auch real etwa doppelt so hoch im Westen wie im Osten. Also und eine Reihe von anderen sozialen Leistungen, wo die DDR nicht gut drin abschnitt und wo sie sagten, ich will einen anständigen Lohn haben, ich will anständig bezahlt werden, ich will für meine Arbeit auch wirklich gut leben können. Und das war die Triebkraft dieser friedlichen Revolution und ich glaube, dass dann in den Jahren danach, gut, Kohl hat das natürlich aufgegriffen, indem er blühende Landschaften versprach, das berühmte Zitat von ihm im Wahlkampf 91, glaube ich, dass hier überall, also in einigen Jahren blühende Landschaften sein werden und wie wir wissen, sind einige Landschaften verwüstet hinterlassen worden. Ich glaube, ziemlich große Landschaften. Und sie spielen politisch, das spielt politisch eine wichtige Rolle nach wie vor. Nur die Erfahrung dieser Arbeiterbewegung, und ich beharre darauf, dass wir über die Arbeiterklasse und die Arbeiterbewegung reden, weil ich glaube, dass sie die Grundstimmung geprägt hat und die Enttäuschung über die Linke und das Versagen der Linken Ost und West ziemlich groß war. Dazu kommt noch was. Ich glaube, wir hatten also Anfang 91, 92, das waren die Jahre der Treuhandprivatisierung. Die Treuhand war ja noch von Modrow eingesetzt, von der Modrow-Regierung noch gegründet. Dann im Sommer von der de Maizière-Regierung, der CDU-Regierung, ein bisschen neu personell bestückt worden, aber halbe-halbe, Ost und West. Und das Wichtige war, dass die Treuhand völlig unabhängig vom Parlament gemacht worden ist. Das Parlament hat kein Mitspracherecht auf die Geschäfte der Treuhand gehabt. Es gab keine demokratische Kontrolle. Und es war von Anfang an, das war nicht erst unter de Maizière so, das war von Anfang an so, mit dem Unterschied, dass in der ersten Zusammensetzung der Treuhand die der Anteil der DDR-Politiker größer war als dann später, als dann immer mehr die Wessis sozusagen den Laden übernommen haben, mit Rohwedder dann auch den Vorsitzenden dann gestellt haben. Aber insgesamt war auch das ein Manöver der letzten SED-PDS-Regierung, die Gründung der Treuhand, die dann eben unter Ausschluss der Arbeiterklasse, auf die man eigentlich sich berief und gesagt hat, wir vertreten eure Interessen, die wurden daran überhaupt nicht beteiligt. Es gab keine Arbeiter, die in der Treuhand vertreten. Man hätte ja auch machen können, hätte man ja sagen können, da müssen mindestens 10% oder 50% Arbeitervertreter rein, die demokratisch gewählt werden in irgendwelchen Betriebsversammlungen. Aber das wurde nicht gemacht, sondern es wurde diese Treuhand war total abgeschottet, auch gegenüber dem letzten Parlament der DDR übrigens. Und das finde ich wichtig, dass dann diese Treuhand innerhalb von 2-3 Jahren Ja, ich glaube, 80% der Industrie platt gemacht hat durch Privatisierung, durch Ausverkauf, durch Aufspaltung der Kombinate. Die wurden ja gezwungen, dann im Grunde genommen ihre besten Stücke einzeln zu verkaufen und den Rest zu verwalten, der dann dicht gemacht worden ist. Also wurde ja im Grunde genommen ein unglaubliches Bereicherungsprogramm zugunsten der westlichen Konzerne und Banken die ganze Treuhandgeschichte. Und das heißt, das gesamte Volkseinkommen der DDR wurde nicht mal wie in der Sowjetunion. In der Sowjetunion war es tatsächlich so, dann Anfang der 90er Jahre wurden Volksaktien ausgegeben. Also den Vorschlag gab es auch. Ullmann hieß der, glaube ich, der den gemacht hatte. Und dass man eben auf das betriebliche Vermögen, das Volksvermögen, dass das aufgeteilt wird in Aktienanteilscheine, die dann später nach Kurswert an die Menschen, jeden Menschen einzeln ausgegeben wird. Das wäre fairer gewesen. Ich finde es trotzdem nicht gut, aber es wäre fairer gewesen als das, was dann passiert ist, nämlich dass die westlichen Konzerne sich das für ein Appel und ein Ei unter den Nagel gerissen haben. Mit dem Ergebnis, ja, dass wir innerhalb von kürzester Zeit eine Massenarbeitslosigkeit, aber nicht ohne Widerstand und nicht ohne Erfolge. Das ist auch wichtig. Ja. Es gab riesige Demonstrationen. Ich habe noch die Demo in Halle im Kopf, wo der Kohl völlig ausgerastet war, weil er aus der Menge mit Eiern beschmissen worden war. Und er dann mit einem Regenschirm oder er ist ja so ein Riese gewesen, dann auf diese Demo zuging und da reinprügelte. Ja. Also er konnte nicht verstehen, warum er jetzt, nachdem er als Held der Wiedervereinigung gestern noch galt, plötzlich mit Eiern beschmissen worden ist. Aber dem lag zugrunde eine bittere Erfahrung, dass innerhalb von 3 Jahren die Masse der Betriebe, der Industrie, dicht gemacht worden ist. Es gab auch Erfolge, zum Beispiel Zeiss. Ursprünglich war vorgesehen, in Jena war vorgesehen, dass Zeiss Westdeutschland sich das Ding unter den Nagel reißt. Ja, und dann wäre es genauso gegangen wie in allen anderen Großbetrieben, nämlich dass dann die sich vielleicht ein paar Filetstücke noch übrig gelassen hätten, ansonsten die gesamte Produktion im Westen mit übernommen hätten und davon nichts übrig geblieben wäre. Und es gab Streiks und Demonstrationen in Jena, die durchgesetzt haben, dass Staatszuschüsse, was selten war bei den Kombinaten, die dann mit dem Rücken an der Wand standen, Staatszuschüsse gab zur Sanierung von Zeiss Jena, mit dem Erfolg, dass es immerhin ein Großbetrieb ist, der übrig geblieben ist. Es gab noch ein paar andere Beispiele, wo der Widerstand in diesem Sinn Erfolg hatte. Ich würde mal sagen, dass alles hätte anders laufen können, das ist eine These von mir, die ich immer wieder schon vertreten habe, wenn es eine Revolutionsregierung gegeben hätte, wenn die Masse der Menschen, die in November die Stasi-Auflösung gefordert haben und die Öffnung der Grenzen durchgesetzt hatten, wenn die eine Revolution, zusammen mit der Bürgerrechtsbewegung die SED-Regierung gestürzt hätten und eine Revolutionsregierung gebildet hätten, die dann zu anderen Bedingungen die Wiedervereinigung ausgehandelt hätten. Die Treuhandbedingungen sind nicht festgeschrieben, die hätten auch anders aussehen können. Das ist gar nichts, also was zwangsläufig hätte kommen müssen. Nur weil der Westen jetzt dort einmarschiert, hätte es auch andere Bedingungen für die Treuhandprivatisierung oder die Treuhand oder die Umwandlung des Ostens in eine kapitalistische Marktwirtschaft. Das wäre unumgänglich gewesen. Natürlich wäre das unumgänglich gewesen, aber nicht unumgänglich war das Ausmaß des Plattmachens und das Ausmaß der Entrechtung der Arbeiterklasse, die damit verbunden war. Ich glaube, das war der erste tiefe Schock. Der zweite tiefe Schock kam 10 Jahre später, 2003, 2004. Ich war damals, das war die Zeit, als die neue Schröder-Regierung, sie kam 1999 in die Regierung, die Schröder-Fischer-Regierung, 1999, an die, 98 war es schon, ja, an die Macht und bis zur ersten Bundestagswahl 2002 waren schon Einschnitte ins soziale Netz. Ich nenne nur das Beispiel der Riester-Rente, Teilprivatisierung der Altersrente. Das war schon ein Angriff auf das Rentensystem, im Sinne der herrschenden Klasse, meine ich jetzt, also des Kapitals, die der Schröder-Regierung genick saß, dass sie jetzt mal das durchsetzen mussten, sollten, was die Kohl-Regierung nicht geschafft hatte. Kohl hat auf ziemlichen Widerstand in den letzten Jahren seiner Amtszeit gestoßen. Es gab große Demonstrationen und Streiks in Westdeutschland von 93 an bis 98 von Bergarbeitern. Der DGB insgesamt hat eine Demonstration mit 500.000 Leuten, auf der ich war, in Bonn organisiert, gegen die Einführung, die Abschaffung der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Da ging es darum, das ist verhindert worden, unter anderem durch Streiks bei Mercedes-Benz, spontane Streiks, wilde Streiks, die das verhindert haben. Also die Kohl-Regierung hat nicht mehr geliefert und die Schröder-Fischer-Regierung hat dann das durchgesetzt, was die Kohl-Regierung gerne gemacht hätte, nämlich einen größten Angriff auf den Sozialstaat seit 1945 unter dem Stichwort Agenda 2010. Die nannte sich so, die Agenda, weil bis 2010 Deutschland also die Reform des Sozialstaates, das ist natürlich Orwellsche Sprachverfälschung, Reform, das Wort Reform hat ja einen guten Klang, also es war eigentlich eine Gegenreform oder eine Konterreform und eine Abschaffung von Reformen, die mit dieser Agenda angestrebt worden. Das Ergebnis war jedenfalls, dass es 2003 in Berlin eine Großdemonstration im November, am 3. November 2003, eine Großdemonstration gab, organisiert von ATTAC, von linken Gewerkschaftern und ein Teil der radikalen Linken. Das waren die drei Faktoren, die dazu aufgerufen, drei, sag ich mal, Kräfte, die dazu aufgerufen hatten. Und statt der erwarteten 20.000 kamen plötzlich 100.000. Das war ein enormer Erfolg, eine enorme Überraschung, die in den Gewerkschaften eine Diskussion ausgelöst hatte. Nämlich bis dahin hatte die Gewerkschaft gesagt, die DGB-Führung und auch die Einzelgewerkschaft gesagt, die Arbeiter interessieren sich nicht dafür, es gibt keinen Widerstand. Wir haben mal in Kassel demonstriert. Die haben tatsächlich mal in Kassel und ich glaube auch in Leipzig im Mai oder sowas zu Demonstrationen aufgerufen, da kamen. Aber die haben nicht mobilisiert. Die haben so getan, als würden sie aufrufen. Das können die prima, wenn sie wollen. Und sie haben also nichts getan. Sie haben keine Busse organisiert. Die haben einfach den Termin festgesetzt und da kamen dann nur 20.000 oder 30.000. Und dann haben sie gesagt, naja, wir sehen es ja, es lohnt sich nicht. Und haben die gesamte Aktion, den Widerstand gegen die Agenda, abgeblasen. Dann kam die Demo von 3. November mit dem Ergebnis, dass in den Gewerkschaften eine Diskussion losgetreten war. Eine Ebene von mittleren und unteren Funktionären hat gesagt, hier, es geht doch. Wir müssen selber aktiv werden. Und dann war die Gewerkschaftsführung gezwungen, zum Anfang April zu vier Großdemonstrationen, glaube ich, in Stuttgart, Düsseldorf, Köln, Berlin, ich glaube, drei Großdemonstrationen waren es, aufzurufen, mit dem Ergebnis, dass über eine halbe Million zusammenkamen. Und ich kann mich sehr gut an die Stuttgarter Demonstration erinnern. Da waren über 150.000 Arbeiter aus den Betrieben von Daimler-Benz und Großbetrieben in der Gegend da. Und ich trug ein Schild, da stand drauf, für einen Weg mit Schröder, für eine neue Linke. Für eine neue Linkspartei. So. Und die Ordner vom DGB wollten mir das Schild aus der Hand reißen. Die waren alles SPD-Ordner. Und die umstehenden Arbeiter, die das sahen, kamen mir zu Hilfe. Haben gesagt, der hat völlig recht. Lass den hier. Das Schild bleibt hier. Das war für mich eine sehr, sehr wichtige Erfahrung, weil ich gemerkt habe, wie stinksauer die Leute waren über die Schröder-Regierung und ihre Agenda 2010. Und in der Tat hat dann diese Demonstration mit dieser Welle von Demonstrationen ausgelöst, die als Montags, also zweite Welle oder dritte Welle von Montagsdemonstrationen, ich glaube, es gab schon mal 91, 92 auch schon mal eine Welle von Montagsdemonstrationen, die auch ziemlich groß waren. Und dann, ich war damals bei ATTAC auf einer Versammlung, das muss so im August 2004 gewesen sein, auf einer am Jahreskongress von ATTAC. Und da hieß es, in Senftenberg gäbe es eine Demonstration am Samstag, also am nächsten Tag, gegen die Agenda. Und da habe ich gesagt, da fahren wir doch mal hin. Wir sind dann zu 20 mit Auto hingefahren. Da stand erst mal einer mit dem Auto da und dem Lautsprecher und dachte ich, das ist aber ganz schön mau hier. Das war so eine Viertelstunde, 20 Minuten vor es anfing. Und dann macht es einen Schlag und dann war der Platz rammelvoll mit 2.000, 3.000 Senftenbergern. Da habe ich gedacht, oh, das ist aber eine Überraschung. Ja. Also es gab dann die neue Welle von Montagsdemonstrationen, die im Osten riesige Demonstrationen waren teilweise, im Westen nicht so stark abgehoben haben. Und das Wichtigste war, die Gewerkschaften haben es nicht aufgegriffen. Es gibt ein Interview mit dem damaligen DGB-Vorsitzenden Sommer. Das ist in dem Film über diese Harz-Demonstrationen von einem Frankfurter Filmemacher ist dieses Interview zu sehen. Und da wird er gefragt, warum hat denn der DGB die Demonstration nicht unterstützt und nicht aufgegriffen? Das sagt er, das hätten wir machen können, aber dann hätten wir jetzt eine andere Republik. Und dann gäbe es auch nicht mehr die rot-grüne Regierung wahrscheinlich. Also mit anderen Worten, der war sich sehr der Explosivität der Situation durchaus bewusst und hat ganz bewusst gesagt, der DGB unterstützt es nicht, diese Demonstrationen. Und das Zweite, ich finde das sehr, damit komme ich zurück zum Anfang, was ich am Anfang gesagt habe über die Frage, wer interpretiert eigentlich Erfahrungen und was sind denn das für Erfahrungen, die dann dazu führen, dass Proteste eventuell sogar nach rechts führen, zu rechten Ideengut oder zu rassistischen Ideengut führen. Und da fand ich jetzt diese Demonstration, also da fand ich einen zweiten wichtigen Punkt, Auseinandersetzung um die Einführung der 35-Stunden-Woche. Ich habe hier auf der Fahrt hierher habe ich noch mir mal angeguckt, wie die Auseinandersetzung um die Einführung der 35-Stunden-Woche in der Metallindustrie im Osten gelaufen sind. Und die ist bis heute nur in der Stahlindustrie eingeführt. Da ist es erfolgreich gelaufen. Die Streiks waren sehr erfolgreich und die Arbeitgeber haben nachgegeben. Aber in der gesamten Metall- und Elektroindustrie mit etwa 400.000 Beschäftigten ist sie bis heute nicht eingeführt. Und zwar hat die IG Metall 2003 damals der Bundesvorstand beschlossen, den Kampf um die Einführung der 35-Stunden-Woche zu führen. Es gab da eine knallharte Auseinandersetzung in der IG Metall-Führung. Der damalige zweite Vorsitzende Peters, der eher ein Linker war für diesen Streik und der ehemalige Bundesvorsitzende oder noch Bundesvorsitzende der IG Metall Zwickel, der also sehr stark auf die Sozialpartnerschaft schielte, der war gegen diesen Streik. Und dann kam es zu einer sehr erfolgreichen Welle von Streiks. Die waren die Streiks, ich habe mir ein Artikel aus dem Deutschlandfunk 2003 nochmal rausgeschrieben. Der Streik in Ostdeutschland für die 35-Stunden-Woche hatte Anfang Juni kämpferisch, solidarisch, optimistisch angefangen. Doch nach 4 Wochen war die Kampfkraft zu Ende, der Optimismus verflogen, die Solidarität dahin. Und das ist also eine der wenigen wirklichen Niederlagen, die IG Metall nach 45 hatte. Also sie hat auch halbe Niederlagen gehabt. Ich will nicht sagen, dass es alles Siege waren. Aber so eine Niederlage wie diese, die war nie vorher. Und dabei hatte der sehr gut angefangen. Und das Interessante war, dass der Streik auch Zulieferbetriebe für die Automobilindustrie im Westen, für Daimler-Benz, VW, Porsche, also Motorblöcke oder irgendwelche Kardanwellen oder sowas, die sind im Osten gemacht worden. Und nach einer Woche standen die Bänder im Westen still. Was Besseres kann man sich als Streikführer eigentlich gar nicht wünschen. Ja, dass er so einen durchschlagenden Erfolg hatte, der Streik. Und dann haben die Betriebsratsvorsitzenden dieser großen Betriebe von Porsche, Daimler und VW eine gemeinsame Erklärung gegen den Streik im Westen ausgegeben. Das waren alles IG Metall-Funktionäre, die mit dem Zwickel, der gegen den Streik war, unter einer Decke stand. Und die haben die IG Metall hat dann den Peters gezwungen, den Streik abzublasen und ihn abzuwiegeln, ja, abzuwickeln, kann man sagen. Also es war, und dahinter stand im Grunde genommen betrieblicher Egoismus der Betriebsräte dieser großen Konzerne, die gesagt haben, wir sehen das gar nicht gerne, wenn im Osten Betriebe, neue Automobilkonzerne aufgebaut werden. Dabei hätten sie eigentlich als Gewerkschaftler andersrum denken müssen. Nicht betrieblich, betriebsegoistisch, sondern vom Klassenstandpunkt. Nämlich, dass wenn im Osten die Löhne niedriger sind und die Arbeitszeiten länger, dass natürlich dann eher die Unternehmer die billigere Produktionsstandorte wählen. Allein vom gewerkschaftlichen Standpunkt, dass überall die gleichen Löhne und gleichen Arbeitsbedingungen herrschen müssen, damit man sich nicht gegenseitig auskonkurriert. Das ist ja elementares gewerkschaftliches Denken. Das ist da verloren gegangen und es hat und letzte Woche am 1.10. gab es jetzt eine neue Verhandlungswelle, die ist um die 35-Stunden-Woche, also die Auseinandersetzung geht weiter. Die IG Metall hat neue Verhandlungen von über 2 Wochen jetzt geführt und die haben zu nichts geführt. Die Arbeitgeber haben abgeblockt und die Gewerkschaft hat auch nicht den Mumm, einen neuen Streik zu organisieren. Es kann nicht sein, sagt der Chef der IG Metall jetzt, es kann nicht sein, dass fast 30 Jahre nach dem Mauerfall die soziale Grenze weiter bestehe, sagt IG Metall-Chef Jürgen Hoffmann. Angesichts des Zulaufs der Rechtspopulisten sollten sich die Arbeitgeber gut überlegen, ob sie Ostdeutschland wirklich zum Exerzierfeld ihrer Deregulierungsfantasien machen wollen. Die haben sich längst entschieden. Ja, klar wollen sie die Deregulierungsfantasien hier ausleben, wollen sie Ostdeutschland als Armenhaus erhalten, als Billiglohnland. Das ist immer gut, Konkurrenz zu haben, Spaltung zu haben in Regionen oder in verschiedene Schichten, Arbeitslose gegen Arbeitende auszuspielen, Frauen gegen Männer, Migranten gegen Einheimische. Das ist immer gut fürs Geld, für den Profit und sichert die Herrschaft immer. Insofern, also klar würde ich sagen, also die Naivität dieser Formulierung erstaunt mich schon. Also das sagte IG Metall-Chef sagt, also Arbeitgeber sollten sich gut überlegen, ob sie angesichts der als hätten die Angst vor der AfD, die Arbeitgeber, also die sind nur die Letzten, die ihnen wirklich auf die Füße treten werden. Die 35-Stunden-Woche ist nach wie vor nicht durchgesetzt in der Metallindustrie und es ist ein Beispiel dieser Kampf und dieser Auseinandersetzung. Das betrifft natürlich viele Menschen, das sind 500.000, die das mitkriegen, ja, und dass sie hängen gelassen werden in gewisser Weise, auch von den Gewerkschaften. Mit anderen Worten, die Erfahrung, die die Masse der Arbeiter direkt nach der Wiedervereinigung mit der Linken gemacht haben, mit der westdeutschen Linken, die gesagt, damit gar nichts zu tun haben wollte, die haben gesagt, die, wie Lafontaine gesagt hat, bleibt uns lieber weg. Ich meine, er hat jetzt ein Interview gegeben in der Frankfurter Rundschau, wo er gesagt hat, er wäre eigentlich für die Wiedervereinigung gewesen. Er hat gesagt, in 5 Jahren, gut, ich meine, das ist ja lächerlicher. Wer es miterlebt hat von euch, der wird wissen, dass es gar nicht anders gegangen wäre. Es ging um die Bedingungen. Ja, und da würde ich sagen, das hätte anders laufen können. Und ich möchte zum Schluss aus einem Artikel, den ich für eine griechische Zeitung gerade geschrieben habe, DDR 1989, Revolution oder Konterrevolution ist der Artikel überschrieben, der endet mit dem Satz, die Linke in Ost- und Westdeutschland sah in ihrer großen Mehrheit in der Einheitsbewegung nur die Gefahr eines neuen großdeutschen Nationalismus in alter Tradition. Sie sahen nicht, dass die Forderung nach nationaler Einheit eine soziale, von der Masse der Menschen, es gab auch andere natürlich, ja, von der Masse der Arbeiter, wie mein Vorzeigestahlarbeiter, der Werner Prüger, so hieß er, eine soziale Forderung war nach gleichen Löhnen und Sozialleistungen, nach freien Gewerkschaften, nach Demonstrations- und Meinungsfreiheit, wie sie in Westdeutschland von der Arbeiterbewegung in 40 Jahren erkämpft worden war. Ja, und das denke ich mir, das bleibt das Verdienst der ostdeutschen Arbeiterklasse, dass sie auch die Einheit, die mögliche Einheit dieser Arbeiterklasse erkämpft haben. Danke.